Lasst uns beten vor der Lesung. Allmächtiger Gott, wir danken dir für dein lebendiges Wort im Propheten Jesaja und wir bitten dich, dass wir es nun so hören, wie es dir gefällt. Um Jesu Willen. Amen. Jesaja 48. Hört das, ihr vom Haus Jakob, die ihr mit Namen Israel heißt und aus dem Wasser Judas gekommen seid, die ihr bei dem Namen des Herrn schwört und euch zu dem Gott Israels bekennt, aber nicht in Wahrheit und Gerechtigkeit. Denn sie nennen sich nach der heiligen Stadt und berufen sich auf den Gott Israels, der Herr Zebaoth heißt. Ich habe es schon längst verkündet, das Zukünftige. Aus meinem Mund ist es gekommen und ich habe es bekannt machen lassen. Ich handelte plötzlich und es trat ein, denn ich wusste, dass du hart bist und dein Nacken eine eiserne Ader und deine Stirn aus Erz ist. Darum habe ich es dir vorher verkündet und habe es dir sagen lassen, bevor es gekommen ist, damit du nicht sagen kannst, mein Götze hat es getan und mein geschnitztes und gegossenes Bild haben es befohlen. Das alles hast du gehört und siehst es und machst es doch nicht bekannt. Ich lasse dir von nun an Neues sagen und Verborgenes, das du nicht wusstest. Nun ist es geschaffen und nicht früher, und du hast vor dem heutigen Tag noch nicht davon gehört, damit du nicht sagen kannst, sieh, ich habe es gewusst. Denn du hörtest es nicht und wusstest es auch nicht, und dein Ohr war damals nicht geöffnet. Ich aber wusste genau, dass du treulos sein wirst und von Mutterleib an ein Übertreter genannt wirst. Um meines Namens willen bin ich geduldig und um meines Ruhmes willen will ich mich mit dir zu gut zurückhalten, damit du nicht ausgerottet wirst. Sieh, ich will dich läutern, aber nicht wie Silber, sondern ich will dich prüfen im Schmelzofen des Elends. Um meinetwillen, ja, um meinetwillen will ich es tun, damit ich nicht gelästert werde, denn ich will meine Ehre keinem anderen lassen. Hör mir zu, Jakob, und du, Israel, mein Berufener, ich bin es, ich bin der Erste, ich bin auch der Letzte. Meine Hand hat die Erde gegründet und meine Rechte hat den Himmel ausgespannt. Was ich rufe, das steht alles da. Sammelt euch alle und hört, wer unter ihnen hat diese Dinge verkündet? Der Herr liebt ihn. Darum wird er seinen Willen an Babel und seinen Arm an den Chaldäern beweisen. Ja, ich habe es gesagt. Ich habe ihn gerufen. Ich habe ihn auch kommen lassen. Und sein Weg soll ihm gelingen. Tretet her zu mir und hört dies. Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet. Von der Zeit an, als es geschah, bin ich da. Und nun sendet mich der Herr und sein Geist. So sagt der Herr, dein Erlöser, der Heilige in Israel. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was nützlich ist, und dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Wenn du doch auf meine Gebote achtetest, so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Und deine Nachkommen wären zahlreich wie Sand und die Sprösslinge deines Leibes wie Sandkörner. Sein Name würde nicht ausgerottet noch ausgetilgt vor mir. Verlasst Babel, flieht von den Chaldäern, mit fröhlichem Schall verkündet es und lasst es hören, tragt es hinaus bis ans Ende der Welt, sagt, der Herr hat seinen Knecht Jakob erlöst. Sie litten keinen Durst, als er sie durch die Wüste führte. Er ließ ihnen Wasser aus dem Felsen fließen, er spaltete in den Felsen das Wasser herausrann. Aber die Gottlosen, sagt der Herr, haben keinen Frieden. Worte des lebendigen Gottes. Dank sei dir, o Herr. Leider muss ich zugeben, ich habe heute keine Folien, dass ihr die Predigtgliederung auf den Folien mitverfolgen könnt. Aber dafür habt ihr ja den Handzettel mit viel Platz drin. Und ihr könnt euch gerne jetzt noch kurz einen Stift herausholen, damit ihr euch die Überschriften festhalten könnt und dann besser daran auch der Predigt folgen können. Ist Frieden möglich? Das fragen sich sicherlich viele, die die gesellschaftliche Gespaltenheit mit Sorge betrachten. Lösungskonzepte gibt es wie Sand am Meer, aber solche, die funktionieren, leider weniger. Und auch wir wollen uns der Frage stellen, ist Frieden möglich? Wenn wir uns allerdings den ersten Teil dieser Lesung, die Verse 1 bis 11, anschauen, dann geht es dort nicht primär um Frieden in der Gesellschaft, sondern um Frieden mit Gott. Ich denke, nicht jeder spürt sofort, weiß sofort, ob er Frieden mit Gott hat. Aber man kann ihn nicht an einer erfolgreichen Karriere festmachen oder einem gefüllten Bankkonto, weil es sich um einen geistlichen Zustand handelt, keinen weltlichen. Ob man Frieden mit Gott hat, hängt auch nicht allein von uns ab, sondern vielmehr von Gott. Selbst wenn wir meinen, im Frieden mit Gott zu leben, vielleicht sogar nach dem Prinzip leben und leben lassen, dann müssen wir uns doch auch fragen, ob Gott im Frieden mit uns lebt. Zur Zeit des Alten Testaments war es einfacher wahrzunehmen, ob Israel im Frieden mit Gott lebt. Israels Wohlergehen als Nation unter Gottes Herrschaft hing spürbar und sichtbar davon ab, ob es im Frieden mit Gott lebte. Aber wie wir am Propheten Jesaja sehen, kann auch dann der äußere Anschein trügerisch sein. Jesaja verkündigte Gottes Wort in einer Zeit, in der äußerlich alles nach Frieden und Wohlstand aussah, aber wie der Prophet klar macht, sind zukünftige Kriege und sogar Verschleppung ins Exil unausweichlich. Und warum? Weil Israel keinen Frieden mit Gott hatte. Und in der ersten Hälfte finden wir 4 Anklagepunkte gegen Gottes Volk, nach denen von Frieden keine Rede mehr sein kann. Außer diesen 4 Anklagepunkten gibt es aber auch einen Anlass zur Hoffnung, der nichts mit Israel zu tun hat, aber alles mit Gott. Also 4 Anklagen, und die erste taucht unmittelbar hier im Auftakt dieses Abschnittes auf. Israels Bekenntnis, heißt es hier, ist ein Bekenntnis zu Gott, allerdings ohne Wahrheit und Gerechtigkeit. Ein Bekenntnis ohne Wahrheit und Gerechtigkeit, so lautet der erste Anklagepunkt. Lesen wir dazu nochmal ab Vers 1. Hört das, ihr vom Haus Jakob, die ihr mit Namen Israel heißt und aus dem Wasser Judas gekommen seid, die ihr bei dem Namen des Herrn schwört und euch zu dem Gott Israels bekennt, aber nicht in Wahrheit und Gerechtigkeit. Denn sie nennen sich nach der heiligen Stadt und berufen sich auf den Gott Israels, der Herr Zebaoth heißt, aber eben nicht in Wahrheit und Gerechtigkeit. Was wir hier sehen, sind Menschen, die sich voller Stolz nach der heiligen Stadt Jerusalem benennen. Aber ihr Verhalten drückt das Gegenteil aus. Sie berufen sich auf den Allmächtigen. Nach außen hin ist Frieden. Aber Gott erkennt es als scheinheiliges Lippenbekenntnis. Denn Bürger Jerusalems erkennt man in Gottes Augen nicht an frommen Worten, sondern an Werken, die diesen Worten entsprechen. Weil wer sich stolz auf seiner Bürgerschaft ausruht, gehört nicht wirklich in Gottes heilige Stadt. Und nur kurz am Rande, dasselbe gilt natürlich auch für die Gemeinde heute. Worte und Werke gehören zusammen. Nur dann ist das Bekenntnis zu Gott ein Bekenntnis in Wahrheit, das sich in Gerechtigkeit ausdrückt. Nur dann leben wir auch im Frieden mit Gott. All diese Auftaktverse sind also eine heftige Breitseite gegen alle, die sich auf ihrem Status als Gottesvolk ausruhen. Und dieser ersten Anklage folgt unmittelbar eine zweite in Vers 4. Dort heißt es, Israel ist ein Volk mit einem Nacken aus Eisen und einer Stirn aus Erz. Nacken aus Eisen, Stirn aus Erz, das ist die zweite Anklage. Vers 4, ich wusste, dass du hart bist und dein Nacken eine eiserne Ader. und deine Stirn aus Erz ist. Ein Nacken wie eine eiserne Ader verhindert, dass man sich Gottes Willen beugt, dass man sich Gott nicht unterordnen kann oder will. Und dasselbe steckt auch in ähnlicher Form hinter der Stirn aus Erz. Sie steht für ein eigensinniges, ein rechthaberisches Volk, das sich von Gott nichts sagen lassen will. Es geht hier darum, wie man auf Gottes Wort eingeht. Und das Bezeichnende an dieser Beschreibung ist, dass wir sie nicht erst bei Propheten wie Jesaja finden, sondern schon beim Auszug aus Ägypten, mit dem die Geschichte von Israel als Volk Gottes beginnt, wird Israel als halsstarriges Volk bezeichnet. Das heißt, in all den Jahrhunderten seit Ägypten hat sich nichts geändert. Israel ist so rebellisch wie eh und je, und das wirft ein mehr als zweifelhaftes Licht auf die Frage, ob Frieden zwischen den beiden möglich ist. Bezeichnend ist auch nicht nur die beständige Auflehnung von Gottes Volk gegenüber seinem Schöpfer und Bewahrer, genauso bezeichnend ist auch, wie diese Auflehnung zum Ausdruck kommt. Und das ist der nächste Anklagepunkt. Es geht um Hören ohne Verkündigung. Um Hören ohne Verkündigung. Schon beim Auszug aus Ägypten war Gottes Absicht, dass Israel ein Königtum aus Priestern wird, das der Welt etwas von Gott offenbart. Das sehen wir in 2. Mose 19. Das gesamte Leben des Volkes sollte also etwas von Gott verkünden. Und die Botschaft der Propheten im Alten Testament lautet dagegen, dass Israel in diesem Verkündigungsauftrag kläglich versagt hat. In den Versen 3 bis 6 hier in der Lesung spricht Gott von einem ähnlichen Verkündigungsauftrag. Durch Jesaja hat er die Errettung Israels aus dem babylonischen Exil lange vor dem Exil selbst angekündigt. Wenn wir allerdings direkt zu Vers 6 springen, dann sehen wir wieder das gleiche Versagen. Die Verweigerung zur Verkündigung sehen wir in Vers 6. Das alles hast du gehört und siehst es. Also hier scheint es sich an eine zukünftige Generation zu richten, die diese Errettung mit eigenen Augen sehen kann. Du siehst es und machst es doch nicht bekannt. Israel kann die Errettung mit eigenen Augen sehen, aber egal wie überwältigend groß Gottes Rettungstaten auch sein mögen, Israel verkündet sie einfach nicht. Israel hätte so viel von Gott zu erzählen, ihre Herzen müssten vor Begeisterung platzen, ihre Liebe müsste in Worte überfließen, in Verkündigung. Aber in Vers 5 erkennen wir, dass Israels Herzen nicht voll mit Liebe für Gott sind. Ihre Herzen schlagen für andere Götter. Und ihnen möchten die Menschen ihre Rettung zuschreiben. Und deshalb hat Gott eben diese Möglichkeit ausgeschlossen, indem er diese Botschaft seinen Propheten lange zuvor schon verkündigt hat, schon anvertraut hat. Israel müsste es eigentlich verkündigen, umso dröhnender die Stille des Volkes. Diese Stille kommt einer offenen Kriegserklärung im bis dahin unausgesprochenen Krieg zwischen Gott und Israel gleich. Und die Frage können wir vielleicht auch unmittelbar uns stellen. Was sagt es über uns aus, über unsere Herzen, wenn wir uns verweigern, von Gottes Rettung durch Jesus Christus zu reden? Was sagt es über uns aus, wenn wir die Rettung in Empfang nehmen, aber sie nicht verkündigen? Und diese Verweigerung mündet dann auch in den letzten Anklagepunkt in Vers 8, in der zweiten Hälfte. Dort sagt Gott: Ich wusste genau, dass du treulos sein wirst und von Mutterleib an ein Übertreter genannt wirst. Treulose Übertreter, das ist ja der vierte Anklagepunkt in Vers 8. Gottes unerschütterliche Treue, mit der er sein Volk immer wieder auf bemerkenswerteste Weise errettet, verändert nichts an den treulosen Herzen des Volkes. Und je weiter man sich durch diesen nicht, auch für uns nicht ganz einfachen Abschnitt durcharbeitet, umso näher kommt man an den Punkt, an dem man schließen muss: Israel ist hoffnungslos verloren. Ist Frieden möglich? Nun, was Israel angeht, nein. Israel muss also dem Unausweichlichen ins Auge blicken. Aber ich denke nicht nur Israel. Es reicht nicht, den Finger auf Israel zu richten, denn dieser Text ist auch ein Spiegel in unserer Hand, heute. Und ich denke, wenn wir ehrlich sind, dann müssen auch wir zugeben, auch wir haben zu wenig Liebe für Gott. Auch wir haben zu viel Ungehorsam gezeigt. Auch gegen uns haben zumindest einige dieser Anklagen Bestand. Auch wir sitzen damit im gleichen Boot wie Israel damals. Und was Israel damals und uns heute angeht, ist klar, aus uns heraus ist kein Frieden möglich. Aber während diese Erkenntnis für Israel damals und vielleicht auch für uns heute neu sein mag, sehen wir hier auch, sie ist nicht neu für Gott. Ja, zweimal schon hat Gott hier seine Anklagepunkte mit den Worten eingeleitet: Ich wusste es. Ich wusste es. Von Mutterleib an wusste Gott von Israels treulosen Herzen. Aber die Geschichte geht weiter. Gott schreibt sie nicht ab. Und das ist für Israel Anlass zu großer Hoffnung. Und wenn wir ab Vers 9 weiterlesen, erfahren wir auch den Grund dafür. Denn Israels und auch unser Grund zur Hoffnung ist, dass Gott um seines Namens willen treu bleibt. Nicht um unsertwillen, sondern um seines Namens willen. Das ist der Grund zur Hoffnung. Lesen wir ab Vers 9. Um meines Namens willen bin ich geduldig und um meines Ruhmes willen will ich mich dir zu gut zurückhalten, damit du nicht ausgerottet wirst. Sieh, ich will dich läutern, aber nicht wie Silber, sondern ich will dich prüfen im Schmelzofen des Elends. Um meinetwillen, ja, um meinetwillen, seht ihr die Betonung, will ich es tun, damit ich nicht gelästert werde, denn ich will meine Ehre keinem anderen lassen. Gottes Treue gegenüber seinem Volk ist nicht von uns abhängig, kann auch nicht von uns abhängig sein, denn sonst wäre sie dahin. Gottes Treue liegt in seinem eigenen Charakter, in seinem eigenen Namen. Gottes Ruf ist beschädigt, wenn sein Volk sich von ihm abwendet, und das kann nicht sein. Gott verdient alle Ehre, und Hoffnung besteht deshalb, weil Gott um seinetwillen, um seiner Ehre willen eingreifen wird. Das ist unser Anlass zur Hoffnung. Vielleicht noch kurz ein paar Worte zu Vers 10. Dort heißt es: Sieh, ich will dich läutern, aber nicht wie Silber, sondern ich will dich prüfen im Schmelzofen des Elends. Nun, wie schon in Ägypten zuvor, wird auch Babylon ein Schmelzofen sein, in dem sich Gottes wahres Volk herauskristallisiert. Ja, dahinter steht die Erkenntnis, die auch Petrus im 1. Petrusbrief nennt, dass Glaube sich erst im Leid als wahrhaftig erweist. Wenn er nicht geprüft wird, weiß niemand, ob er auch wahrhaftig ist. Erst im Leid erweist sich Glaube als wahrhaftig. Und wenn du gerade durch eine leidvolle Zeit gehst, dann darfst du an dieser Stelle wissen, dass diese Zeit nicht sinnlos ist. Gott verherrlicht sich durch deinen treuen Glauben in dieser Zeit. Und gleichzeitig müssen wir auch erkennen, dass dieser treue Glaube etwas ist, den er selbst dir schenkt. Denn an uns liegt es nicht, dass wir treu sind, sondern an ihn. Und dazu gleich mehr. Wo sind wir an diesem Punkt? Nun, unsere Hoffnung auf Frieden beruht darauf, dass Gott um seiner Ehre willen eingreift, um sein Volk in diesem Schmelzofen zu prüfen, oder wörtlich heißt es eigentlich, zu erwählen. Gott erwählt sein Volk im Schmelzofen des Leids. Und Erwählung ist natürlich ein ganz wichtiger Begriff, denn an ihm erkennen wir, dass Gott selbst diejenigen zur Treue befähigen wird, die zu ihm gehören. Wir wissen aus dem Neuen Testament, dass Gott sein Volk vor Anbeginn der Zeit erwählt hat. Und hier sehen wir, dass diese Erwählung daran ersichtbar wird, wenn Menschen im Schmelzofen des Leids Gott treu bleiben. Daran wird das wahre Volk herauskristallisiert. Schauen wir uns im zweiten Teil dieser Lesung an, wie sich diese Treue des wahren Volkes im babylonischen Schmelzofen äußern wird. Und dazu schauen wir uns 4 Aufrufe und eine Verheißung, also 4 Anklagen und ein Anlass zur Hoffnung, jetzt 4 Aufrufe und eine Verheißung. Die 4 Aufrufe kommen jeweils in 2 Doppelpacks und wir schauen uns die ersten beiden gemeinsam an. Wir finden den ersten Doppelaufruf in Vers 14. Dort heißt es, sammelt euch alle und hört. Ja, der erste Aufruf, Doppelaufruf leitet, versammelt euch und hört mir zu. Versammelt euch, das entspricht Gottes Absicht mit seinem Volk. Ja, Babylon steht seit dem Turmbau am Anfang der Bibel für Zerstreuung des Volkes. Verstreuung ist Gottes Gericht über die Menschheit für ihre Auflehnung gegen ihn. Gottes eigentlicher Plan dagegen ist die Versammlung von Menschen um sich. Wovon ist diese Versammlung charakterisiert? Nun, hier sehen wir durch Menschen, die Gott zuhören. Sie hören Gottes Stimmen, sie versammeln sich. Aber wenn man sich fragt, worin sich die um Gott Versammelten von der breiten Masse abheben, ist es also eine Sache, das Hören auf Gottes Wort. Da fragt man sich natürlich, was ist die Botschaft, der diese versammelten Menschen zuhören? Und wenn wir uns Vers 14 anschauen, sehen wir, es ist zunächst einmal gar keine neue. In Vers 14 geht es um den Perserkönig Kyros, der Babylon besiegen wird. Ja, diese Botschaft hat sich in den letzten 7 Kapiteln bis hier in Kapitel 48 herausentwickelt. Und hier ist es wieder das Gleiche, Vers 14. Sammelt euch alle und hört, wer unter ihnen hat diese Dinge verkündet. Der Herr liebt ihn, darum wird er seinen Willen an Babel und seinen Arm an den Chaldäern beweisen. Es geht um die Erlösung aus Babylon. Aber wie wir schon gesehen haben, reicht ja diese Errettung alleine für sich gar nicht aus. Und an der Stelle sehen wir, wie sich in Vers 16 eine zweite Stimme einschaltet. Und zwar mit einer ganz ähnlichen Doppelbotschaft, mit einem doppelten Aufruf. Ja, schaut euch das an. Analog zum Aufruf in Vers 14 lesen wir in Vers 16. Tretet her zu mir und hört dies. Ja, sammelt euch und hört. Tretet her zu mir und hört dies. Und dann geht es weiter. Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet. Von der Zeit an, als es geschah, bin ich da. Und nun sendet mich der Herr, Herr und sein Geist, oder wörtlich wahrscheinlich genauer, und seinen Geist. Dazu gleich mehr. Also wir sehen hier eine neue Botschaft, eine zweite Stimme, die eine ähnliche Erlösungsbotschaft hat wie die erste. Also wir sehen hier 3 Ähnlichkeiten mit Kyros. Die erste hatten wir schon gesehen, sammelt euch alle und hört, tretet her zu mir und hört dies. Ja? Erste Ähnlichkeit, zweite Ähnlichkeit. In Vers 14 sucht Gott nach einem treuen Verkündiger. Seht es, er sagt, wer hat es verkündigt? Der Herr liebt ihn. Ja, hier in Vers 16 offenbart sich dieser Verkündiger mit den Worten, ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet. Von der Zeit an, als es geschah, bin ich da. Aber diese Aussage wirft im Moment vielleicht mehr Fragen auf als Antworten. Das ist auch okay, denn sie soll nur bewirken, dass man die Ohren spitzt, sozusagen, dass unsere Aufmerksamkeit auf diesen Verkündiger gelenkt wird. Aber wir sehen in der ersten, im ersten Abschnitt, wie Gott Israel vorwirft, nicht verkündigt zu haben. Hier ist er auf der Suche in Vers 14 und hier tritt ein treuer Verkündiger auf. Das ist die zweite Ähnlichkeit. Dritte Ähnlichkeit. Von Kyros heißt es in Vers 15, ich habe ihn gerufen, ich habe ihn auch kommen lassen. In Vers 16 sagt der neue Verkündiger, nun sendet mich der Herr, Herr und sein Geist. Ja, und also sprich, Gott hat den einen gerufen und kommen lassen. Und hier sagt der Verkündiger von sich selbst, der Herr sendet mich. Wiederum eine Ähnlichkeit, aber auch einen Unterschied. Und die Unterschiede schauen wir uns gleich an. Und vielleicht nur noch mal eine Sache, die hier wichtig ist. Hier wird übersetzt, nun sendet mich der Herr, Herr und sein Geist. Und das ist möglich, grammatikalisch, aber im Alten Testament ist es immer der Geist, der gesendet wird und nicht der, der sendet. Also es heißt wahrscheinlicher wie in anderen Übersetzungen, nun sendet der Herr mich und seinen Geist. Also mit dem Kommen dieses Verkündigers kommt auch der Geist. Das ist, glaube ich, ein kleiner, aber feiner Unterschied, der hier wichtig ist. Wir sehen hier also drei Ähnlichkeiten zwischen der Errettung durch Kyrus und diesen neuen Verkündiger. Ja, aber es gibt auch vier entscheidende Unterschiede. Beginnen wir dort, wo wir gerade aufgehört haben. Kyrus wurde gerufen und kommt, aber der Verkündiger wurde gesandt. Ja, und wie wir gerade gesehen haben, ist er von Anfang an irgendwie Teil von Gottes Plan. Wir wissen nicht genau wie, aber er sagt, von Anfang an bin ich dabei. Ja, also was auch immer das heißt, es unterscheidet ihn entscheidend von Kyrus. Kyrus ist ein Werkzeug, dieser Verkündiger ist ein Gesandter, der schon deshalb eine ganz andere Richtung hat. Der Kyrus kommt als Ausführer, dieser wird gesandt von Gott. Zweiter Unterschied, im Gegensatz zum Verkündiger spricht Kyrus auch nicht in der ersten Person. Kyrus bleibt damit vielmehr ein reines Werkzeug von Gottes Plan. Der Verkündiger dagegen spricht in der ersten Person und nimmt damit schon eine viel größere Bedeutung ein, die sich in den nächsten Kapiteln noch viel weiter herauskristallisieren wird, viel deutlicher werden wird, denn immer wieder tritt dieser Mann auf. Bis zum Höhepunkt in Kapitel 53. Drittens bringt Kyrus zwar Gottes Volk wieder nach Jerusalem zurück, aber der Verkündiger ruft Gottes Volk auf, sich um ihn zu versammeln, ihm zuzuhören. Er sagt, tretet her zu mir und hört dies. Das sagt Kyrus nicht, er schickt sie nach Jerusalem zurück. Der Verkündiger sagt, kommt zu mir, hört mir zu. Und viertens, ganz entscheidend ist, dass mit seiner Aussendung eben auch die Aussendung von Gottes Geist einhergeht und damit die Hoffnung auf eine grundlegende Erneuerung der Herzen, die Israel so nötig hatte. Ja, nun sendet der Herr mich und seinen Geist. Vers 16 offenbart damit einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte von Gottes Volk. Noch einen entscheidenden Wendepunkt, wenn wir von Kapitel 40 bis 55 lesen. Und im Zentrum dieses Plans steht von nun an nicht mehr Kyrus, er bringt das Volk nur aus Babylon zurück, sondern dieser treue, von Gott gesandte Verkündiger, den Jesaja ankündigt und den wir dann Jahrhunderte später in Jesus Christus kennenlernen. Ja, die ersten zwei Aufrufe lauten von Gott, sammelt euch und hört mir zu. Und diesem Aufruf schließt sich dieser zweite Verkündiger an, dieser Mann, in dem Gottes Plan sich erfüllt, der sagt, tretet zu mir und hört dies. Wir sollen zu Jesus kommen und ihm zuhören. Das ist der Aufruf hier. Zwei weitere Aufrufe finden wir in diesem Abschnitt. Wieder sind beide eng miteinander verbunden. Der erste lautet in Vers 20, verlasst Babel, verlasst Babylon. Dieser Aufruf bringt zum Ausdruck, wie gehorsam gegenüber Gottes Erlösungswerk durch Kyrus aussieht. Israel sollte sich in den Städten, in die, wohin sie vertrieben worden waren, Wohnungen suchen, sich niederlassen und das Beste der Stadt suchen, so sagt es Jeremia. Aber dadurch besteht eben auch die Gefahr, dass man es sich allzu gut einrichtet und die Strapazen dann auch nicht mehr auf sich nehmen will, die mit Rückkehr und Wiederaufbau verbunden sind. Ja, und daran, ob Gottes Volk oder daran, wer diesem Aufruf folgt, wird damit auch erkennbar, wer zu Gottes Volk gehört. Nämlich die, die Babylon den Rücken kehren. Ja, dieser Aufruf zu fliehen ist eben deshalb wichtig, weil Gott sein Volk gerettet hat. Stellt euch vor, das Volk würde sagen, nein, danke, wir bleiben lieber hier. Das haben sie schon in Ägypten getan. hier wird sich entscheiden, ob Gottes Volk diesem Aufruf, die Rettung anzunehmen, die Rettung zu empfangen, auch annehmen wird. Wenn man sich fragt, wie dieser Aufruf, Babylon zu verlassen, auf uns heute zu übertragen ist, dann muss man sich, denke ich, zuerst bewusst machen, dass Babylon nur teilweise für ein historisches Königreich steht. Ja, vom Turmbau zu Babel bis zur Vernichtung Babylons in der Johannes-Offenbarung, also von Anfang der Bibel bis zu ihrem Ende, ist Babylon auch ein biblisches Symbol für die Menschheit in Rebellion gegen Gott. Und so wie Gottes Volk nach seiner Errettung nicht in Babylon verbleiben konnte, ohne sich damit Gott auch explizit zu verweigern, so würden auch wir nach unserer Errettung durch Jesus Christus uns Gott verweigern, wenn wir uns nicht von einer Menschheit in Auflehnung gegen Gott abgrenzen würden. Auch wir sollen Babel verlassen. Wir sollen zwar in dieser Welt leben bleiben, aber wir sollen nicht teilhaben an der Weltlichkeit dieser Welt, an ihren Götzen, an ihrem Luxus, an ihrer Heuchelei, an ihrer Korruption. Verlasst Babel, und eng verbunden damit der vierte und letzte Aufruf, verkündet die Erlösung bis ans Ende der Erde. Ja, Vers 20, mit fröhlichem Schall verkündet es und lasst es hören. Tragt es hinaus bis ans Ende der Welt, sagt, der Herr hat seinen Knecht Jakob erlöst. Diese Verkündigung ist eigentlich eine logische Schlussfolgerung, wenn man sich daran erinnert, dass Israels Erlösung nicht um seinetwillen geschah, sondern um Gottes Namen willen. Ja, Gehorsam drückt sich damit nicht nur darin aus, dass man Babylon verlässt, sondern eben auch dadurch, dass man von dieser Rettung erzählt, weil sie Gottes Ehre vergrößert. Wie viel mehr gilt das für unsere ungleich größere Erlösung, die wir in Jesus Christus empfangen haben? Ich denke, wenn wir verstanden haben, dass auch wir nicht um unsertwillen gerettet wurden, nichts an uns hat es verdient, gerettet zu werden. Aber wir wurden um Gottes Namen willen gerettet. Wenn wir das verstanden haben, dann wird Verkündigung auf allen Kanälen obligatorisch. Denn es kann nicht mehr, es muss um Gottes Namen gehen. Und er wird nur geehrt, wenn er auch verkündigt wird. Aber wie sich die Treue des Volkes im Schmelzofen von Babylon äußern wird, sehen wir in diesen vier Aufrufen. Versammelt euch, hört zu, verlasst Babel, verkündigt die Erlösung, die Errettung. Und auch auf uns übertragen, wie wir gesehen haben, haben sie ihre Gültigkeit, aber mit ihnen geht auch eine Warnung einher, nämlich eine Warnung, wenn man sich dieser Rettung verweigert. Ja, die Warnung in Vers 22 lautet, die Gottlosen, sagt der Herr, haben keinen Frieden. Sprich, wer sich gegen Gott auflehnt, wer in Rebellion gegen Gott lebt, der lebt im Kriegszustand mit Gott. Das ist völlig logisch. Und wenn wir zurückgehen an den Anfang, sind mit den Gottlosen in diesem Kapitel aber nicht die Babylonier gemeint, sondern Menschen, die sich mit den Lippen zu Gott bekennen, aber sich Gottes Wort verweigern, ihm nicht gehorchen, nicht zuhören, es nicht verkündigen. Das sind die Gottlosen, von denen hier die Rede ist. Man kann sich Gottes Wort auf mehrere Weise verweigern. Ja, man kann die vier Anklagepunkte zurückweisen, sagen, nein, die gelten nicht für mich. Ja, man kann sagen, man kann sie nicht für sich annehmen. Aber es kann auch an Gottes vier Aufrufen liegen, denen man keine Folge leistet. Und ich denke, wenn wir ehrlich sind, dann trifft das auf die ein oder andere Weise auf uns alle zu. Und deshalb haben wir heute auch bewusst das Sündenbekenntnis nach der Predigt gelegt. damit wir das auch vor Gott bringen können. Aber ich möchte auch dazu sagen, besonders angesprochen hier sind die grundsätzlichen Verweigerer, die die Anklagepunkte nicht wahrhaben wollen und die Aufrufe nicht umsetzen wollen. Ihnen gilt diese Warnung, denn diese Verweigerung ist eben Ausdruck von Gottlosigkeit als Kriegszustand mit Gott. Wir sollen nicht nur mit den Lippen bekennen, sondern auch unsere Werke sollen diesem Bekenntnis entsprechen. Dieser zweite Abschnitt hat nicht nur diese Warnung, sondern auch eine Verheißung in sich. Die Verheißung finden wir in den Versen 17 bis 19 und entscheidend ist die Segensverheißung für alle, die bereit sind, auf Gottes Wort zu hören. Vers 18 bringt es, glaube ich, gut auf den Punkt. Vers 18. Wenn du doch auf meine Gebote achtetest, so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Hier sehen wir, wie Frieden mit Gott möglich wird, indem wir auf seine Gebote nicht nur hören, sondern auch Acht haben, was er sagt. Und vielleicht klingt das so, als sei die Verheißung von Frieden und Gerechtigkeit zum Greifen nah. Aber wir sollten nicht vergessen, dass Menschenherzen von Mutterleib an nicht in der Lage sind, Gott treu zu sein. Für wahren Frieden brauchen wir mehr als nur einen weltlichen Erretter wie Kyrus damals. Wir brauchen Gottes Geist in uns, damit er unsere Herzen Gott zuwendet und wir auf Gottes Gebote von Neuem achten. Und genau das hat Gott in Jesus Christus getan. Wir werden in den nächsten Kapiteln noch mehr darüber erfahren, wie Gott durch Jesus Christus Frieden schafft. Aber hier sehen wir schon, er hat seinen Geist gesandt, um unsere Herzen zu erneuern. Und wenn dieser Geist in uns wirkt, dann können wir sowohl der Anklage über uns zuhören und ihr zustimmen. Das ist der erste Schritt in Richtung Errettung. Und wir können auch auf die Aufrufe hören und sie ernst nehmen. Wenn wir also an Jesus Christus glauben, dann lasst uns so leben, wie es dem Wirken von Gottes Geist in uns entspricht. Lasst uns Jesus nicht nur mit Lippen bekennen, sondern lasst uns Gott die Ehre geben, indem wir unsere Schuld zugeben, indem wir uns um Jesus versammeln und ihm zuhören, indem wir Babel, das heutige Babel, das symbolische Babel, bewusst und auch fröhlich verlassen und dabei auf allen Kanälen von seiner größeren Erlösung in Jesus Christus erzählen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir bringen vor dich diese vier Anklagepunkte. Wir bekennen dir, dass es uns oft schwerfällt, sie wahrzunehmen oder sie wahrzuhaben. Bitte erfüll du uns von neuem mit deinem Geist, damit wir sie als wahrhaftig für uns annehmen können. Und wenn wir nun unsere Schuld vor dir bekennen, dann schenke du, dass wir es nicht nur mit den Lippen bekennen, sondern von Herzen unsere Sünden bereuen. Und schenke du uns, dass wir diese vier Aufrufe wahrnehmen, dass wir uns um dich versammeln und von dir hören, dass wir Babel verlassen und von dir erzählen. In Jesu Namen. Amen.